Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen hochkarätigen Gast zu einem ganz besonderen Thema im Interview und ich begrüße ganz herzlich, es ist ein sehr langer Titel, Professor Dr. Med. Diplom-Ingenieur Hans-Martin Seib. Herzlich willkommen im Wandelwerker-Podcast.
Ja, vielen Dank, Frau Ganske, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Wir sind relativ kurzfristig zueinander gekommen. Es gab eine Anfrage aus dem Bundesministerium, aus Ihrem Land oder aus der Stelle des Bundesministeriums. Und zwar geht es um ein ganz interessantes Thema, was aktuell viele Beschäftigten, aber auch viele Führungskräfte und damit auch Unternehmen betrifft und berührt. Es geht um das Thema Lüftung. Und zwar da ganz konkret einmal um die Möglichkeit einer Frischluftlüftung und die Variante über eine alternative Lüftung, da werden Sie jetzt gleich einmal einführen. Was ist der Anlass unseres Podcast-Interviews? Und vielleicht holen Sie unsere Hörerinnen und Hörer einmal ein Stück weit aus Ihrer Perspektive ab. Herzlichen Dank.
Ja, ich bin angesprochen worden von unserem Sozialministerium, eine lüftungstechnische Variante zu bewerten, mit Luftfiltersystemen in einem Klassenraum und hatte in diesem Rahmen die Möglichkeit oder stand die Notwendigkeit, dort in einem Klassenraum in Wiesbaden sich das anzuschauen und dann da eine Bewertung abzugeben. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Lüftung von Innenräumen. Speziell ist mein Forschungsgebiet eigentlich der Operationsraum, sicherlich der gefährlichste Raum, den man sich so denken kann. Und wir hatten spannenderweise vor ungefähr 3 Jahren auch solche lokalen, mobilen Absauggeräte für den Operationsraum, wo bei bestimmten Operationstechniken auch sehr große Mengen Partikel, Aerosole und Stäube, Feinststäube freigesetzt werden und hatten 4 verschiedene Geräte am Markt, die es dort gibt, unabhängig und ohne Nennung des Herstellers untersucht und waren da zu Bewertungen gekommen. Von daher war mir diese Fragestellung jetzt grundsätzlich bekannt und ich beschäftige mich auch seit langer Zeit mit Lüftungen, mit diesem Lüftungsthema in OP-Räumen und bin seit 1996 im Normausschuss dafür und seit 2002 der Vorsitzende. Also da kommt man schon mit einigen Aspekten jetzt so am Ende der Karriere in Kontakt.
Ja, also die Fachkompetenz sitzt auf jeden Fall auf Ihren Schultern oder in Ihnen drin.
Ja, zumindest bezogen jetzt auf diese Fragestellung der Lüftung durch Filtersysteme, weil das natürlich im OP eine ganz, ganz essentielle Aufgabenstellung zum Schutz der Patienten, insbesondere aber auch der Mitarbeiter und Dritter, die da reinkommen. Ja, also von daher war mir das eigentlich geläufig und die Damen und Herren da aus dem Sozialministerium kannten mich und hatten mich deshalb angesprochen. So, im Vorgespräch hatte ich, da gab es jemanden aus Frankfurt, der dort in der Schule seiner Kinder diese Messung mit einem konventionellen Consumer-Filtergerät durchführen wollte, Gespräche. Und ich hatte dringend davon abgeraten, auch in der Erkenntnis, also ich lehre bei uns an der Hochschule nicht nur Raumlufttechnik, sondern auch Heiztechnik, auch unter dem Hinweis, dass das sicherlich nicht sinnvoll ist und grundsätzlich jetzt erstmal so nicht sinnvoll ist, weil es mit sehr vielen Nachteilen verknüpft ist.
Können Sie uns einmal in die Situation hineinholen? Also es geht um einen Klassenraum und der Beschäftigungs- oder der Arbeitsplatz des Lehrers ist ja als einer der wenigen Arbeitsplätze vielleicht nicht möglich, im Homeoffice oder im Einzelbüro durchzuführen. Also dass es da einfach mehr Aerosole oder eine höhere Wahrscheinlichkeit der Ansteckung für eine Corona-Infektion geben kann. Und dort in dem Klassenraum sind jetzt Untersuchungen bezogen auf Luftfiltergeräte gelaufen. Ist das richtig? Vielleicht können Sie uns einmal reinholen.
Genau, Da hatte der Kollege Kurzius aus Frankfurt vier Luftfiltergeräte installiert, die relativ klein und handlich waren und damit eine ausreichende Elimination von Aerosolen, also Flüssigkeitströpfchen sozusagen, simuliert werden konnte, vier Stück parallel betrieben in Raum, der ungefähr 190 Kubikmeter Raumvolumen hatte. Und wie sich nachher in seiner Vorveröffentlichung herausstellte, konnte er erreichen, dass diese Anzahl innerhalb von ungefähr 20, 30 Minuten um 90% gesenkt wurde.
Okay.
Also das war eigentlich so das Erste. Und er hatte mir dabei auch noch gedankt, ohne dass ich das wusste, dafür, dass ich mit ihm das intensiv diskutiert hatte. Wobei ich natürlich sagen muss, ich war verwundert darüber, weil ich hatte ihm abgeraten. Und diese Danksagung in der Diskussion, ja, über die Diskussion sah jetzt so aus, als hätte ich das positiv mit ihm diskutiert. Mhm.
Das, aber die Reduzierung, die Sie jetzt beschrieben haben, die ist doch erstmal ganz ordentlich für denjenigen, also für die Führungskraft, für das Unternehmen, die darüber nachdenkt, diese Geräte zu beschaffen, weil dann tendenziell mehr Beschäftigte in einem Büro arbeiten können. Dafür klingt doch das eigentlich ganz gut, die Reduzierung.
Ja, 90% hört sich erstmal gut an, aber man muss immer das Kleingedruckte lesen. Ja? Also ich sag mal, Wissenschaft lebt eigentlich davon, dass man Vergleiche anstellt. Ja? Mhm. Also Sie haben irgendeine Baseline und auf diese Baseline bezieht man sich dann. Niemand in der Wissenschaft würde aus sich heraus darauf kommen, irgendwas zu behaupten, ohne einen Bezug, sozusagen ohne einen Ground, also irgendeine Basis zu haben. Ja? Das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und da hatte ich auch im Vorfeld immer wieder darauf hingewiesen, dass die Effizienz von Lüftung durch Fenster als Stoßlüftung eine ganz enorme Wirksamkeit hat. Und das ist eigentlich, denke ich, auch ein Kernpunkt. Wenn ich jetzt eine Alternative sozusagen dazu suche, dann muss ich immer das beziehen auf, was leistet eigentlich das Standardverfahren, was vom Umweltbundesamt ja ununterbrochen und auch, denke ich, nachweislich vernünftig immer empfohlen wurde. Und es stand aus. Das stand leider aus. Und man hätte natürlich da Untersuchungen machen können, wurde aber nicht gemacht, sondern es wurden ausschließlich diese Untersuchungen mit den Geräten, vier Stück in einer Klasse durchgeführt und dann die 90% produziert. So. Und das war eigentlich der Aspekt, wo ein Kollege und ich, der bei uns an der Hochschule, der sich sehr intensiv mit Schalltechnik und Emissionsschutz und Arbeitsschutz beschäftigt, nachdem wir gesehen haben, welche Schallpegel und Dauerschallpegel diese Geräte produzieren.
Die sind ja nicht so leise, ne?
Die sind nicht so leise, nein. Also selbst nach Herstellerangaben und auch nach der in der Veröffentlichung steht, die Kollegen haben dann mit einer Handy-App das analysiert. Ja. Aber ich meine, wenn man sich auf die Herstellerangaben verlässt, dann liegt man so irgendwie um die 51 dB für ein Gerät. Und wer im Arbeitsschutz tätig ist, der weiß, zwei Geräte machen 3 dB mehr und vier Geräte machen 6 dB mehr. Und wenn man sich anschaut, dass der Dauerschallpegel seit 2018 durch die also gesetzlich geregelt ist auf 55 dB und da auch Hintergrundgeräusche und die Sprechsituation in der Klasse alles mit drin ist, dann ist einem schon relativ klar, welches Risiko für Kopfschmerzen und auf Konzentrationsmängel dann auftreten können, wenn man, sag ich mal, über viele Stunden diesen Dauerschallpegel ausgleicht. Also das waren die Aspekte des Ausgangs, die wir warnen zumindest von Anfang an diskutiert haben, neben den enormen Filterkosten, die da auftreten. Aber das ist ein Thema, was man später noch mal
anspricht. Also die 55 beziehen sich ja auf die Hintergrundgeräusche, nicht auf die, auf die Hintergrundbelastung, ne? Habe ich richtig verstanden, ne?
Nee, das ist der Dauerschallpegel, der zulässig ist, insgesamt mit, wenn Sie die DIN-Normen sich anschauen, dann dürfen Sie in einem Schulgebäude im Hintergrund nur 35 dB haben. Ja, das ist schon diese für konzentriertes Arbeiten gibt es seit 2018, die ASR 3.7 ist das, glaube ich, die sagt also, es dürfen nicht mehr als 55 dB Dauerschallpegel dann sozusagen über den ganzen Tag gemessen auftreten. Das heißt, mit Verkehrsleben, mit Sprechen von Lehrern und Schülern, mit kurzzeitigem Gegröle, alles, was in so einer Schule ist, manchmal auch Freude sogar, sage ich mal. Und dann sind es am Tag. Also es dürfen über eine bestimmte Bezugszeit nicht mehr wie 55 dB sein. Und wenn Sie dann natürlich zwischen 54 und 57 dB schon einen Dauerpegel haben durch so ein Filtergerät, dann werden vielleicht nach dem Kauf doch viele merken, dass das vielleicht auch Ursache ihrer Kopfschmerzen.
Okay, ich wollte das nur noch mal aufhören, weil die meisten Arbeitsschützer unter uns kennen den Lärmexpositionspegel bei den 80 beziehungsweise den 85 dBA dann für die Anwendung einer Maschine und die 55, um die noch mal in Bezug zu setzen für den Klassenraum und auch für das konzentrierte Arbeiten. Ist zu laut, ne?
Ja. Ja, die 80 dB, das ist ja dann richtig mit genau. Schädigung des Gehörs. Das erwarten wir nicht, aber ich denke...
Extraorale Wirkung, ne?
Extraorale Wirkung, genau. Und das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind ja alle glücklich, dass das seit 2018 jetzt endlich mal geklärt ist. Das war ja immer so eine Nice-to-have-Empfehlung in der DIN, wo jeder gesagt hat, oh, jo, es wäre schön, aber muss ja nicht unbedingt sein, ist ja nicht gesetzlich verankert. Von daher, denke ich, ist das für alle... die irgendwo tätig sind, jetzt auch für die Lehrer in der Schule, eine sehr gute Schutzfunktion.
Ja, okay. Sie haben dann auch Messungen vorgenommen.
Ja, genau. Also das Defizit, ich habe jedenfalls vom U-Bahn nirgendwo gelesen, dass die das mal verifiziert haben. Ich kann das auch verstehen. Ich will nicht sagen, man macht sich lächerlich, aber wenn man sich mit Lüftung und Heiztechnik auskennt, weiß man schon, was es bedeutet in der kalten Jahreszeit, wenn Sie ein Fenster aufmachen, welche Volumenströme dann reinkommen im Fenster, unteren Fensterbereich und welche enorme Auswärtsbewegung Sie im oberen Fensterbereich haben, dass das eine enorme Wirkung haben musste, gab es aber nicht. Und deshalb haben wir genau in diesem gleichen Klassenraum, in dem Herr Curtius vorher da seine drei bis vier Geräte parallel betrieben hat, haben wir uns einfach mal an zwei Nachmittagen mit unseren Geräten selbst angeschaut, wie ist denn die Eliminationswirkung. Wir haben dazu Aerosole eingebracht in sehr hoher Konzentration, wie wir das in OPs standardmäßig auch machen, haben deren Zerfallskonstante uns angeschaut und dann die Fenster geöffnet. Am ersten Tag hatten wir ungefähr eine Temperatur, die lag so im Bereich von 17,5 Grad. Und da hatten wir nach dann 5 Minuten Lüften 83% Reduktion, das ist natürlich noch keine 90, und nach 3 Minuten waren wir nur bei 31%. Als wir dann beim nächsten Messtermin dort vorstellig wurden, war die Außenlufttemperatur bei 11 bis 7 Grad, fiel also von mittags bis nachmittags ab, und dort konnten wir eigentlich gar keine 5 Minuten mehr lüften. Oder mussten wir nicht, weil wir bereits bei 3 Minuten in 3 Messungen hintereinander jeweils 99,7, 99,4 und 99,8, das war der wirksamste Wert, gefunden haben. Und Sie sehen einfach auch schon so, die Werte liegen nicht, die streuen nicht sehr. Und von daher ist das, denke ich, das, was erreichbar ist. Je kälter es wird, je besser ist die Wirksamkeit. Das ist auch das, was das UBA völlig zu Recht immer wieder darstellt. Wir haben dann noch uns angeschaut, was passiert, wenn ich jetzt nur 2 Minuten lüfte, und waren dann bei 98%, also anstatt 99,8 bei 98,3. Und wir haben 2x1 Minute Fensteröffnung durchgeführt, und da lagen wir in der ersten Messung bei 92 und bei der zweiten Messung bei über 80%. Das zeigt eigentlich schon das, was, sage ich mal, jeder weiß. Wie gesagt, es ist ein bisschen profan, ja, aber es musste einfach mal gezeigt werden, weil wenn jemand jetzt 90% hat, hört sich das schon mal gut an. Ja. Und es gibt natürlich auch welche, die dann sagen, ja, wenn ich schon 90% habe, wofür will ich denn dann 99,8% machen?
Okay, und genau, wenn man das nämlich dann in Beziehung zueinander setzt, sieht man, es führt beides zu einem Ergebnis, aber natürlich ist die Effizienz hinter den beiden Vorgehensweisen auch mit den Begleiterscheinungen, die vielleicht eine technische Lüftung über Geräusche mit sich bringt, sind da ganz, ganz anders, als wenn ich über eine natürliche Lüftung gehe. Und was ich ganz spannend finde an Ihren Messungen, ist, dass die Dauer der Lüftung ja wirklich gering ist zu dem Ergebnis, was man dann im Endeffekt doch erzielt, ne?
Also ich denke, würde gerne erst nochmal, Sie hatten jetzt das auch so zusammengefügt, sind beide führen zur Reduktion. Mhm. Der Kernpunkt ist einfach, wenn man sich jetzt die beiden Werte anguckt und sich überlegt, was bedeutet es, wenn ich 90% der in der Luft befindlichen Partikel reduziere. Mhm. 90% heißt immer 10% bleiben über. Ja? Und wenn man sich die übergebliebenen anschaut, sind das die ja, die infektiologisch weiter relevant sind. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben, nehmen wir einfach mal so eine Vergleichszahl von 1000 Aerosolen pro Kubikmeter. Die würden jetzt reduziert auf der einen Seite 20 Minuten lang hätten Sie ein Filtergerät, dann hätten Sie nach 20 Minuten, das ist ja der Vergleichswert zu dem, was das Huber empfiehlt für die Fensterlüftung, hätten Sie noch mindestens, also mehr als 100 Aerosole, sagen wir mal 100 Aerosole pro Kubikmeter. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine dreiminütige Fensterlüftung durchführen nach 20 Minuten und kriegen eine Reduktion um 99,8%, bleiben von diesen 1000 Partikeln nur noch 2 Aerosole über. Und das heißt, Sie sind in der Wirksamkeit mit der Stoßlüftung 50-fach wirksamer im Verhältnis zu diesem Luftfiltersystem. Denke ich, das macht es eigentlich sehr schön deutlich, weil unser aller Ziel ist ja, die Belastung im Raum dann als Infektionsrisiko zu reduzieren. Und das ist einfach der Kernunterschied. 50-fach ist das, was erreicht werden kann. Und selbst wenn Sie in der gleichen Größenordnung bleiben, vermeiden Sie damit, aber also die Wirksamkeit ist wesentlich höher. Selbst wenn Sie nur 10-fach reduzieren würden, wäre das ja die gleiche Wirkung und alle Nebenwirkungen und Folgen würden dadurch vermieden. Aber ich muss ja sowieso lüften. Das ist eigentlich der Kernpunkt, ganz viel, ja, weil man kommt ums Lüften ja gar nicht drum rum wegen des Sauerstoffs. Ja. Und das ist, denke ich, auch einer der wesentlichen Punkte. Man darf jetzt nicht glauben, dass diese Filtergeräte irgendwie das Lüften ersetzen würden. So, das heißt, egal wie ich lüfte, die Konzentration der Aerosole in der Luft wird sehr stark reduziert. Und dann ist es sicherlich nicht sinnvoll, auf der anderen Seite Systeme zusätzlich zu etablieren, die Nebenwirkungen haben und, wie gesagt, ganz erhebliche Kosten. Das ist mir auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es ja immer Leute, die sagen, jetzt bei Corona, das Geld sitzt so locker, ja, aber wir werden es, denke ich, nachher brauchen. Und es ist nicht sinnvoll, jetzt zig Millionen für Filter ausgeben zu müssen, auszugeben, die man nicht ausgeben muss.
Ja, es gibt ja, Sie haben jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt aufgegriffen, weil es gibt ja mittlerweile viele Unternehmen, die genau das machen, um die Mitarbeiter wieder reinzuholen, ne? Raus aus dem Homeoffice, rein ins Unternehmen, und zwar genau über die Beschaffung von solchen Filtergeräten. Es gibt auf dem Markt, das sagten Sie im Vorgespräch, auch mehrere Aussagen zu diesen Filtergeräten. Also es gibt mehrere Empfehlungen zu diesen Filtergeräten. Gibt es da einen Unterschied oder gibt es etwas, worauf auch jemand achten kann als Führungskraft, der jetzt genau auf solche Empfehlungen zu Filtergeräten stößt?
Ja, also ich denke, es gibt keinen Grund, solche Filtergeräte anzuschaffen. Also unsere Untersuchungen sind...
Außer der OP, ne?
Ja, außer der OP brauchen wir die, haben wir auch gezeigt, dass das nicht aus... Also das hat andere... Also auch da war es nicht sinnvoll, sagen wir mal so.
Okay.
Weil die OP, die Geräte, die waren effizienter, die hatten aber auch einen Schallpegel von 70 dB, also 69 dB, wenn sie maximal betrieben wurden. Ja? Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und wenn Sie sich den Stress im OP angucken...
Wie kann man sich denn da konzentrieren?
Genau. Also da war es auf keinen Fall. Deshalb bin ich auch froh, dass der Kollege vom Arbeitsschutz da seinen Teil mit dem Schall immer begleitet. Ja? Weil natürlich kann ich sagen, die Partikel sind weg, ja, und es hat sehr viele Vorteile, werden nicht mal inhaliert. Aber das heißt, bei konzentriertem Arbeiten im OP, von daher sind die da auch nicht sinnvoll gewesen, ja. Aber ich denke auch grundsätzlich, die Erkenntnis, dass man mit Lüften Stoßlüften, bloß nicht mit Kippfenster oder so, das ist kontraproduktiv, aber mit Stoßlüften so sehr hohe Effizienz erreichen kann, ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. Dabei möchte ich noch sagen, es gibt ja auch immer die Diskussion, ich sag mal, also ich habe ja auch zwei Kinder gehabt, ja, so die Kindlein, die sterben dann, die sitzen da als Eisflöcke und das hatten wir auch mit untersucht. Wir haben an 10 Positionen in diesem Raum in der Schule Messsonden angebracht und haben von 6 cm vom Boden bis 1,70 Meter in der Höhe sozusagen ein Logging, also permanent gemessen, die ganze Zeit und konnten auch zeigen, dass die durch die enorme spezifische Wärmekapazität des Bodens dieser Raum gar nicht stark auskühlt und es eigentlich schlagartig die Temperatur mit der Belüftung kurz absinkt, aber sie je nachdem, wenn sie da nur 2 bis 3 Minuten lüften, haben sie schon nach 4 bis 6 Minuten, je nachdem in welcher Höhe sie messen, wieder eine Temperatur erreicht, so im Rahmen der thermischen Behaglichkeit, wo sie vielleicht noch 1 Grad unter der Ausgangstemperatur liegen. Mhm. Ja, während ja viele so die mechanistische Vorstellung, mache ich das Fenster auf, dann kommt da Eisluft rein und dann dauert das ewig bis. Also von daher, die Temperatur, das war uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Akzeptanz hängt da auch sehr stark dran. Und gerade, mein großer Freund von warme Füße, kalter Kopf, ja, der Fußboden hat als Beton meistens eine enorme spezifische Wärmekapazität und die Aufheizung erfolgt von unten wieder aus dem Boden. Und wenn man sich anschaut, wie gering die spezifische Wärmekapazität der Luft ist, sieht man auch, sie braucht nur eine minimale Baukörperabkühlung, um schon eine Aufheizung wieder zu haben. Und wenn man dann, wie in dieser Schule, irgendwann mal dazu kommt, dass man die Temperatur der Heizung einfach 2 Grad höher stellt, denke ich, ist das auch noch hilfreich.
Ja, danke. Können Sie noch einen kurzen Einblick in die Art der Lüftung geben? Also Sie haben es jetzt kurz angesprochen, dass Kipplüftung, also angekipptes Fenster, nicht zu einer, ja nicht zur Verbesserung der Luftqualität im Wesentlichen beiträgt. Gilt die Lüftungssituation immer quer, also dass immer auf den gegenüberliegenden Seiten erfolgen muss? Und wie geht man am besten mit Räumen um, wo vielleicht dann nur auf einer Seite Fenster sind, wo vielleicht eine Querlüftung gar nicht möglich ist?
Aber ganz klar, das wäre jetzt, da braucht ihr PowerPoint-Präsentation und braucht eine Stunde Zeit. Also das ist nicht so einfach, weil das hängt von ganz vielen Aspekten ab. Ganz einfach, wenn Sie die Heizung unter dem Fenster haben und kippen das, dann haben Sie reine Energieverschwendung und trotzdem zieht seitlich die kalte Luft irgendwie auf den Boden und kühlt den Boden sehr, sehr stark ab. Und genau das, was ich eben gesagt habe, spezifische Wärmekapazität des Betonbodens ist sehr hilfreich bei der Stoßlüftung, ist aber relativ gut schnell aufgezehrt, wenn Sie die Eisluft übers Kippfenster rauslassen. Das heißt, der größte Teil der Luft verschwindet einfach in die Atmosphäre und heizt nicht den Raum auf. Und auf der anderen Seite, das, was seitlich vorbeikommen kann, kann dazu führen. Das Mikroklima in Räumen wird durch so viele Faktoren beeinflusst. Das können Lampen sein, die oben zu einem Kurzschluss führen, indem die Strömungsweise, die dort auftritt, beeinflusst wird. Also das kann man so nicht sagen. Nur zusammenfassend ist die Stoßlüftung ist hocheffizient, schon immer so gewesen. Da haben wir uns natürlich die Jahrzehnte nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wenn das einer erzählt hat aus Energiespargründen. Ich hoffe, dass die Generation Fridays for Future das jetzt aufnimmt und nach vorne treibt, mehr als es bei uns so war. Und dass die Stoßlüftung eigentlich vernünftig sei, ja, aber das ist nie, ich denke, das ist aber jetzt ein ganz wesentlicher Punkt für das Gesamtverständnis, dass man das weiß, auch in den Schulen und dort die Fensterstoßlüftung die einzige Form ist, die stark hilft.
Ja, ich bin ja ein, ja, sagen Sie.
Sie hatten mich eben nach was anderem gefragt und ich mag das nicht, wenn man das einfach so umschifft, ja. Sie hatten mich gefragt, es gäbe da mehrere Studien zu Lüftungsgeräten und ob es da einen Unterschied gibt. Es gibt eigentlich 2 Ansätze, jetzt nicht wissenschaftlich verbreitet sind, aber zumindest die in der Welt sind, sage ich mal. Das eine ist diese Variante von Herrn Curtius in Frankfurt, der 4 Geräte in einen Klassenraum gestellt hat, in Wiesbaden in einen Klassenraum gestellt hat, wo wir auch gemessen haben. Und das ist einfach diese Schallschutzproblematik, ist der große Nachteil. Diese Geräte haben auch keine ausreichenden Vorfilter vor dem HEPA-Filter. HEPA-Filter ist ja mittlerweile auch für jeden ein Begriff, ja, der hocheffiziente Feinstaubfilter, wo man mit dem richtigen wirklich nicht, wo nichts mehr durchgeht. Aber 4 von diesen Geräten brauchen sie, um die 90% zu erreichen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden diese Filter sehr schnell voll sein, weil im professionellen Bereich, also richtig in der Reinraumtechnik, im Krankenhaus, bei der Chipherstellung,
da ist nichts drin, ne?
Keiner, wenn Sie auf einmal einen HEPA-Filter ohne Vorfilter betreiben, ja, das ist ein Unding und führt einfach dazu, dass die HEPA-Filter sind das teure, dass der sofort voll ist, ja, also verstopft sozusagen, verblockt und dann keine Wirkung mehr hat. Und dann gibt es auch von diesen Konsumergeräten sehr viele, die haben nicht mal eine Warnanzeige, dass der Filter voll ist, die machen dann ihren Geräuschpegel vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie jetzt sehr voll sind, ja, aber sie haben auch gar keine Schutzwirkung mehr. Aber in der naiven Vorstellung, es wären weniger Aerosole im Raum. Ja? Mhm. Also von daher, solche Konsumergeräte, sag ich mal, die jetzt, was weiß ich, 300, 400 Euro kosten, dadurch darf man nichts erwarten. Das ist nichts, was man professionell nutzen würde. Wie gesagt, verächtlich würde jeder aus dem Profibereich sagen, wenn einer einen HEPA-Filter ohne F7, F9 Vorfilterklassen so die einsetzt, der hat sein Handwerk nicht verstanden. Diese Geräte werden verkauft, häufig auch unter dem Aspekt, dass man, wir kennen das alle von Druckern, ja, sie kaufen einen Drucker irgendwie, der kostet nicht viel und dann brauchen sie eine Druckerkartusche und fragen sich, warum das nochmal so viel kostet wie der Drucker ungefähr.
Ja.
So, wenn Sie sich jetzt vorstellen, so ein Filtergerät kostet vielleicht 300, 350 Euro, dann wundern Sie sich nicht, dass Sie auf einmal 29 Euro für jeden Filter benötigen, ja. Und Herr Curtius hat in seiner Arbeit ja auch geschrieben, dass sie nach einer Woche schon richtig Flusen hatten. Ja, das wundert uns nicht. Also da gibt es zwar einen Vorfilter, aber das ist bei dem Gerät ein Vorfilter, das ist aber ein Fliegengitter. Ja, typischerweise und ein Aktivkohlefilter mit 0,7 mm Durchlass. Ja, während die professionellen Filter 4 gemessen werden mit 0,4 Mikrometer Partikel. Mhm. Ja, also da sieht man schon, das sind für die
Arktis. Da kommt dann wirklich ein Pony durch, ne? Verhältnismäßig.
Ja, genau. Also von daher, das sind für den Konsumerbereich, kann man irgendjemanden verkaufen, ja, will ich jetzt nicht weiter werten, aber bitte nicht in dieser Situation 4 Stück in ein Klassenzimmer stellen, weil die Filterkosten werden ganz erheblich sein. Und nochmal, für was? 90%, während Sie mit der Lüftung alle 20 Minuten im Winter 99,3 Lokstufen hinkriegen. Ja, also das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. So. Und diese eine Option, sag ich mal, 4 Geräte in einen Raum, der steht dieser anderen Option entgegen von einem Professor Kehler von der Bundeswehr aus München. Ich habe die Arbeit lange gesucht, habe sie dann bei der Herstellerfirma gefunden im Internet. Kommt die nur mit irgendeiner Version, aber die ist im Internet bei dieser Herstellerfirma von dem Gerät. Das ist ein Einzelgerät. Dieses Einzelgerät stellt man in den Raum und hat nicht 4, ne, muss ich ja mal betonen, sondern nur ein Gerät. Und das birgt natürlich jetzt andere Risiken. Ja, kann man Schalldämpfer einbauen, weiß ich gar nicht, ob das da drin ist, aber das geht dann einfach, wenn das Gerät größer ist. Und dann müssen Sie allerdings natürlich auch, um auf die gleiche Qualität von 90% zu kommen, die gleiche Luftmenge durchsetzen, die sonst bei diesen 4 Einzelgeräten durchgeht. Ja. Das heißt, der Volumenstrom, die Ansaugung auf dem Fußboden zum Filter ist natürlich ist 4-mal so hoch. Ja. Das kann zu Zugerscheinungen führen. Und oben, wo es rauskommt, sozusagen der gefilterte Luftstrom, der wird natürlich deutlich wärmer sein. Und dann ist nicht ausgeschlossen, dass die gereinigte Luft erstmal an der Decke oben hängen bleibt, ja, bis er irgendwann runterkommt, während die zu Schützenden alle noch auf 1,70 Meter bzw. 1,20 Meter sich befinden. Ja. Also das ist das eine, aber Ganz wesentlich dabei ist, dass diese Strömungsgeschwindigkeit an den Füßen natürlich zu Kaltluftströmungen führt. Und da gibt es eine international in Europa, Deutschland, weltweit anerkannte ISO-Norm, die 7730, die sagt, es treten Zuckerscheinungen auf, wenn eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit überschritten ist. Und das kann jetzt auftreten im Kopfbereich, das kann im Fußbereich auftreten. Auf alle Fälle merken Sie das. Und diese Veränderungen, die sind begrenzt durch diese Norm und die liegen so im Bereich von 0,15 Meter pro Sekunde bis 0,2 Meter pro Sekunde. Und das Spannende, wenn Sie jetzt ein zentrales Gerät haben, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sehr hohe Strömungsgeschwindigkeiten hat. Und das wurde in dieser Arbeit von dem Kollegen Kähler da aus München auch diskutiert. Aber er hat die Norm so ausgelegt und behauptet, dass in dieser ISO 7730 Strömungsgeschwindigkeiten bis 0,3 Meter zulässig wären. Und das ist natürlich also die Obergrenze, wenn man schon sagt, ich habe 30% Unzufriedene, die sagen, ich fühle hier Zugluft. Ja, das ist die Obergrenze, die die Norm überhaupt zulässt, bei dem Turbulenzgrad, der so dort auftreten kann. Dann ist die Strömungsgeschwindigkeit maximal 0,2 Meter pro Sekunde. Das heißt, das, was jetzt, sag ich mal, im Sinne auch des Gerätes da rein interpretiert wird, ist eine 50-prozentige Erhöhung sozusagen der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit entgegen dieser ISO-Norm. Und von daher denke ich mal, ist das auch sicherlich kritisch zu bewerten.
Ob das dann zumutbar ist, entscheiden dann im Zweifelsfall die Schüler. Aber bei 30% ist das, glaube ich, nicht so. Kommt das nicht 50% kommt das nicht so gut an?
Über den 30%. Also geht nur bis zu 30%. Unzufriedene mehr wird gar nicht diskutiert. Wobei man sagen muss natürlich, es gibt diese ISO-Norm so ein Level, wo man sagt, das kennen Sie wahrscheinlich von Ihren Kindern auch. Der eine ist ein heißer Typ, der andere ein kalter. Es gibt immer Unzufriedenheit. 6% aller Probanden sagen immer, wenn die Temperatur ist, nö, passt mir nicht. Ja. Aber das endet irgendwo. Man will natürlich, was weiß ich, bei 10% bleiben. Das bildet die Norm ab. Die Norm bildet auch noch 20% ab. Die Norm bildet auch noch 30% ab. Aber mehr wie 30% Unzufriedene mit Zugerscheinungen, das ist ja nicht nice to have, ja, sondern das macht krank. Ja, wer schon mal einen steifen Hals hat, weiß das. Und von daher denke ich mal, das nochmal um 50% hochzunehmen, das war jetzt schon über dem, was man akzeptieren kann. Da hatte auch, kann ich darauf verweisen, aus Berlin, der Leiter des Hermann-Rietschild-Institutes, der Professor Kriegel, deutlich darauf reagiert, auf dieses Firmengutachten. Aber nichtsdestotrotz, die beiden sind in der Welt und viele glauben, mit der Beschaffung jetzt von diesen Systemen würde sich eine Verbesserung einstellen. Deshalb nochmal zurück zum Ausgang. Wir brauchen den Vergleich. Und deshalb haben wir, wenn jetzt auch nächste Woche nochmal in einer anderen Schule mit einem anderen Konzept uns das anschauen, der Vergleich, was schafft die Fensterlüftung, so wie das Umweltbundesamt es empfiehlt, wovon, sage ich mal, die sich mit der Materie auskennen, schon immer gesagt haben, natürlich ist das das Effizienteste als Stoßlüftung und dem, was die Geräte schaffen. Und mehr als 90% können die Geräte nicht schaffen. Das heißt, es bleibt immer 10% zurück. Und im Beispiel vorhin habe ich Ihnen versucht klarzumachen, dass da 99 und 99,9 oder 99,8 eben nochmal ein ganz eklatanter Zuwachs ist, der mit den Geräten gar nicht machbar ist. Und mehr Geräte können Sie jetzt in der einen Variante, mehr wie 4 Geräte im Klassenraum, können Sie eigentlich gar nicht unterbringen. Und noch mehr Volumenstrom mit einem Gerät, um diese Variante von Herrn Keller da einzubringen, noch mehr Volumenstrom macht, noch mehr Zugerscheinungen und das ist auch schwierig.
Sie haben auch schon den Grund beschrieben, warum Sie jetzt heute hier im Podcast sind. Genau aus der Tatsache nämlich heraus, das erlebe ich jetzt auch hier im Privaten, dass die Unternehmen jetzt ganz, ganz viel massiv anfangen, diese Filtergeräte zu kaufen. Und deshalb war mir das wichtig und finde ich das so toll, dass wir dieses Thema jetzt hier im Podcast einmal beleuchtet haben, dass es nichts Effizienteres gibt als die Fensterlüftung und alles andere nur ganz, ganz wenig Sinn macht. Und Sie haben einen weiteren Zahn mir gezogen, das Thema der Kipplüftung. Ich bin ein bekennender Kipplüfter. Habe ich jetzt verstanden. Danke dafür. An alle, die da draußen auch Kipp lüften, ja, es macht wenig Sinn und die Stoßlüftung sollte da deutlich vorgezogen werden. Lieber Herr Seib, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview an diesem Sonntagnachmittag, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Restwochenende und dann einen guten Start in die neue Woche. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch und auf Wiederhören.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.